Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zum Seriensprich, einer neuen Ausgabe mit dem Gregor.
Hallo.
Und wir sprechen heute über Stranger Things, einem ja durchaus überraschenden Serienerfolg aus dem Jahr 2016, kam im Sommer, wenn ich mich nicht irre, und ja, einem Podcast habe ich gehört, der hat total viel davon wahrgenommen und war so ein bisschen überhyped, und dann ist irgendwie nicht so, nee, irgendwie, ich habe kaum was davon wahrgenommen, konnte mich ganz vage an einen Trailer erinnern, den ich gesehen hatte, aber für mich kam das völlig überraschend und ja, für viele andere auch. Und ja, im Mai war ich auf der Republika und da gab es dann anlässlich der ausfallenden Subscribe ein No-Subscribe-Treffen abends auf dem Hof, das erst so ein bisschen Ortsfindungsschwierigkeiten hatte, und dann habe ich unter anderem den Gregor dort auch getroffen und habe mich seinem Gegenüber auch irgendwie vorgestellt, was ich ein bisschen mache, und dann habe ich gesagt, so ja, ich mache jetzt unter anderem auch diesen Podcast hier, und wo halt der Gast oder die Gästin die Serie mitbringt, und dann das Beispiel gemacht, naja, angenommen, der Gregor kommt jetzt zu mir und sagt, lass uns doch mal über den einen Perry Rhodan-Film sprechen, und dann hast du gleich Vito eigentlich dann gemeint, na, das haben wir ja schon gemacht, und meintest du aber über Stranger Things könnte man doch mal sprechen.
Genau, also im Picknick am Wegesrand, den Podcast, den ich zusammen mit Kaspar Clemens Mirau, auch bekannt als Light Medium.
Ja, mache. Du kannst dein Mikro, glaube ich, noch ein Stück.
Ja,
ja,
besser. Und da sprechen wir eigentlich über Gott und die Welt und alles Mögliche. Aber wir setzen uns immer so ein Thema, das wir in irgendeiner Form mit einer interessanten Gästin oder auch manchmal auch einem Gast uns zusammensetzen und erstmal über einen Film oder eine Serie sprechen. In der Regel eigentlich so aus dem Science-Fiction- oder Fantastik-Bereich kommt und meistens eigentlich auch audiovisuell, also Film, Fernsehen, weniger, dass wir jetzt literarische Texte nehmen. Und man muss dazu, weil du jetzt sagst, warum bist du drauf gekommen,
ja,
den Perry Rhodan-Film aus den 60er Jahren, SOS aus dem Weltall, der gar nicht so schlecht ist für die Zeit,
ja.
Der ist aus dem Jahre 65, eine typische Cinecittà-B-Film-Produktion und ist sehr, sehr frei nach Motiven der bekannten Raketenheft-Romanserie. Und für diese Raketenheft-Romanserie zeichne ich seit vielen Jahren Raketen.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Ja, genau. Das war immer so, Gregor gesehen, und welches Beispiel kann ich jetzt bringen, dann war das halt das. Muss ich immer noch mal kurz hier Texteingabe machen. Und ja, sitzen gerade im renovierten Soundlab der Seabase.
In einer bekannten Raumstation.
Genau.
Abgestürzt vor langer Zeit.
Und genau.
Jetzt wird da einiges renoviert. Zum Beispiel auch das Soundlab, ja.
Ja. Das lange Zeit besetzt war. Dann
Von Schimmel.
Ja, auch. Nee, vorher von einem Menschen.
Ja.
Von einem, also hauptsächlich so. Und dann irgendwann ist der ausgezogen,
ja,
wortwörtlich. Und dann konnte man das eine Zeit lang nutzen, und dann hat man aber irgendwie festgestellt, so, irgendwie ist hier Schimmel. wie das so ist, wenn man an der Spree
unter dem Meeresspiegel, unter dem Wasserspiegel
ja, sich bewegt. Ja, unter dem Wasserspiegel sich bewegt, genau. Wir haben vorhin schon so ein bisschen gesprochen, du meinst, du guckst gar nicht mehr so viel aktuelle Sachen. Da wäre jetzt meine Frage, was hat dich denn bewegt, letztes Jahr Stranger Things zu gucken?
Keine Ahnung. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, was passiert ist. Also ich weiß nicht, über welche Kanäle ich erfahren habe, dass das der heiße Scheiß ist.
Ich vermute mal Twitter.
Alle möglichen Geschichten. Und aber ich wusste irgendwie auch instantan, das ist was für mich. Unter Umständen auch die eigene, ich habe es über Netflix geschaut, ganz legal und bezahlt. Mhm. Und ist es nur so, dass ich momentan überhaupt keine Lust habe auf On-Demand-Sachen, weil das ist ein, ich habe so ein Auswahlproblem. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Wahl habe, mir am Abend was angucken zu können, verliere ich die Lust. Ja.
Okay.
Das heißt, ich mache mit, also es gibt doch dieses Nehmen, Twitter auf, bla bla bla, Dollar Thema, Twitter zu. Ne?
Ja.
So, bei mir ist es Netflix auf, Serien, die du letztes Jahr gesehen hast, Serien, die toll sind, Serien, die dies, Serien das, Netflix zu. Ja, also irgendwie, ja. Ich gehe da durch und finde alles interessiert mich dann in dem Moment nicht, weil ich es ja haben kann.
Mhm.
Und ich bin witzigerweise wirklich komplett verhaftet dem linearen Broadcast-Modell, bekannt als Fernsehen, weil dann einfach, ich gucke da rein und es entlastet mich, dass da hunderte von Redakteuren einfach für mich so ein Programm vorgeplant haben. Und da gucke ich rein, seppe durch und ich bin gewissermaßen dieser Entscheidungsautonomie enthoben. Und ich weiß, dass es, das merkt man, dadurch bin ich bin halt wirklich ein komplett in dem Sinne noch Mensch des 20. Jahrhunderts, weil natürlich die Digital Natives, die Jüngeren, das gar nicht fassen können, dass man so Medienkonsum
betreibt. Ja, ich höre von Familienvätern, dass die Kinder das nicht verstehen, dass also sie wollen irgendwas gucken, dann heißt es aber, nee, geht jetzt nicht, weil kommt jetzt nicht so. Mhm. Ne, das, mhm. Aber das, dein Problem, das kenne ich, es fehlt mir auch so ein bisschen. Also für den so ein Sender. So mein Sender, wo ich angebe, so hier die Serien gucke ich, die mag ich und ja. Wenn ich das anmache, dann läuft irgendwas davon.
Ja, ja.
Und ich muss mich aber nicht drum kümmern, so. Ja. Das fehlt mir auch für die lokalen Sachen, dass man irgendwie halt, ja, so könnte man irgendwie mit Playlisten was machen, dann random abspielen, aber das ist dann auch immer so, nee, das ist eigentlich, also so ich, deswegen habe ich auch noch Fernsehen, weil irgendwo findet sich irgendwas, was da immer läuft und dann setzt man halt dahin und dann ist das da so.
Weil ich in dem Moment vorher noch gar nicht wusste, dass ich vielleicht darauf Lust haben könnte.
Genau,
ja?
Genau.
Ja. Und genau das ist, was dieses Überraschungsmoment, dass da was passiert, was nicht aus mir heraus gekommen ist, sondern mir wird ein Angebot gemacht. Und vor allen Dingen interessant ist ja heute auch nicht mehr so, aber im Livestream dessen, was eigentlich das Programmsignal ist, ist es jetzt oder nie. Und das finde ich auch gut. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, die nächsten anderthalb Stunden, was weiß ich, irgendeine Doku zu schauen. Natürlich könnte ich sie in Arte oder sowas oder den anderen Mediatheken nachholen. Mhm. Aber dann bin ich eigentlich schon wieder in diesem Dilemma, dass ich mir das dann vornehme, das zu sehen, und dann komme ich mir vor, ich will unterhalten, ich will zerstreut werden. Für mich ist das Arbeit, quasi aus mir heraus so eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen merke ich, dass ich immer seltener momentan Lust habe, irgendwas auf Netflix zu sehen. Und es geht jetzt so weit, dass Netflix, glaube ich, schon verzweifelt so Ermunterungs-E-Mails an mich schickt, weil sie ganz genau wissen, wer so schwach nur noch schaut, der ist, die Algorithmen, Weisheit der Algorithmen wird ihnen das und die Empirie wird ihnen sagen, der ist stark gefährdet, dass er im nächsten Monat oder in den nächsten 3 Monaten oder spätestens im Jahresende, wenn er Bilanz hält, ja, sein Netflix-Abo kündigt und dann haben sie nichts von mir.
Ja, also zum einen vermisse ich da an der Stelle bei Netflix, dass sie mir nicht News schicken über neue Staffeln einer Serie, die ich, also da so, wo ich noch gar nicht so weit bin, so Orange is the New Black Staffel 4 oder so, und ich hänge immer noch in der ersten, so müsste ja Netflix eigentlich auch wissen, dann will ich jetzt nicht in einem Newsletter gesagt bekommen, guck mal, eine neue Staffel, ja, aber ich hänge noch da. Und das andere ist, ich habe bei Sky Go, nee, oh, Ticket, ist das ja Netflix-Pendant von Sky. Hatte ich auch mal ausprobiert und dann habe ich es halt auch, wenn ich es nicht mehr brauchte, gekündigt. Und dann kam irgendwann gegen Mai so hier 5 Monate für 20 Euro oder so. Und dann auch so, ach übrigens, guck mal, wir haben ja bald die neue Staffel House of Cards und Twin Peaks haben wir übrigens auch. Und im Sommer geht ja Game of Thrones, wenn ich so. Ja gut, dann habt ihr mich halt wieder.
Ja. Aber letztes Jahr habe ich noch Serien geschaut.
Unter anderem Stranger Things, ja. Also ich würde jetzt mal vermuten auf Tinte, weil das war so zumindest bei mir so eine der Serien, wo die so durch Twitter durchging und wo ich dann, wenn ich sie nicht selber dann schon relativ früh gesehen hätte, wusste, okay, die kommt gut an. Also das ist immer so ein Zeichen, wenn auch so Leute, die dann nicht so selten oder die nicht so oft was schreiben und wo ich dann weiß, die kennen den Rest meiner Timeline nicht sozusagen, kann ich mal ganz gut abschätzen, okay, das scheint ganz gut anzukommen, und dann schaue ich doch auch mal rein.
Und? Wie hat's dir gefallen?
Mir hat's gut gefallen. Ich habe auch...
Übrigens, dein Intro, dachte ich, das käme aus der Serie.
Nein. das ist neu. Ich habe jetzt die Tage mal wieder so ein bisschen gesucht und hatte vorher so ein etwas hektisches und längeres und hatte ich jetzt das erste Mal auch so auf Kopfhörern gehört, hat vorher nochmal über PC-Lautsprecher gespielt. Ich denke mal, das werde ich beibehalten.
Und da dachte ich, oh, das ist ja toll, du machst quasi für jede Serie, oder für jede Serienfolge vom Seriensprecher dann auch ein passendes Intro, das die Atmosphäre.
Ja, vielleicht, selber kriege ich das, glaube ich, noch nicht hin, und vielleicht finde ich einen Hobbymusiker, der das für mich macht.
Wie ist denn das, ich habe Seriensprecher noch nicht gehört, gibst du jetzt nochmal so eine allgemeine, kurze Einführung oder tun wir so, als gehört es gewissermaßen zum Kanon bildungsbürgerlichen Kenntnisstands?
Also genau, ich würde jetzt nochmal kurz drüber sprechen, worum geht es denn in der Serie eigentlich, und dann irgendwann sagen wir so, ab hier reden wir dann jetzt auch über Spoiler-Inhalte sozusagen, also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, solltet ihr das tun. Kommt ja auch in einem knappen Monat die 2. Staffel raus. Und ja, du hast gefragt, wie sie mir gefallen hat. Also ich glaube, Super 8 sagt dir bestimmt auch noch was.
Ja.
Das hätte, glaube ich, als Serie besser funktioniert. Und Stranger Things hätte als Film wahrscheinlich nicht so gut funktioniert wie als Serie. Also man das ist so ein, habe ich so den Eindruck gehabt.
Aber gibt da nochmal, es kann doch wirklich sein, dass jemand es noch nicht gesehen hat. Um was geht's denn da?
Es geht um, ist angesiedelt in den 80ern, im Jahr 83. Und in der fiktiven Stadt Hawkins verschwindet ganz zu Anfang ein Junge. Und gleichzeitig treffen unsere Hauptprotagonisten drei Jungs, die, weiß ich nicht, also maximal 10 sind irgendwie, also Grundschulalter sind, auf ein Mädchen, das ja sich sehr merkwürdig benimmt, nicht viel spricht, die Haare kurz geschoren hat und ja, auf der Suche nach dem verschwundenen Jungen, Will Byers heißt er, ja, verstricken sich die Personen so in so ein, wie schreibt die Wikipedia hier so schön, kafkaeskes Netz aus strengen geheimen Regierungsexperimenten und übernatürlichen Ereignissen.
Hey, du cheatest doch. Du kannst doch nicht hier in deinem Podcast aus der Wikipedia vorlesen.
Aber ich hab wie es gesagt.
Alter, wie geht das
Quellenangabe.
Denn? Das macht man hinterher in den Shownotes. Das befriedigt mich nicht. Nein, so geht das nicht.
Es ist eine Horror-Serie. Mystery.
Horror. Für mich ist das Horror.
Okay, also. Ja, also.
Atmosphärisch,
ja,
alles.
Ja, das. Ja, doch. Es hat sehr viel Horror-Elemente, ja. Mystery auch, aber stimmt, ja, Horror überwiegt. Also, es ist.
Und ja. Kannst du denn verstehen, warum es so, jetzt können wir ja noch sagen, okay, also ein Junge verschwindet.
Ja.
Seine drei Kumpels, alle so zwischen 10, 11 oder 12, maximal 12 Jahre alt, kriegen das natürlich mit und die Erwachsenen suchen auch den Sheriff und die
Mutter
des Kleinen ist natürlich höchst alarmiert. Und ist sowieso innerhalb dieser Kleinstadt so die würde ich mal sagen, so ein bisschen die Dorfverrückte und eine Außenseiterin und alleinerziehend. Und ja, die drei wollen also ihren Kumpel suchen und machen das auch. Und ich glaube, irgendwie während dieser Suche stoßen sie eben auf dieses kurzgeschorene Mädchen. Und das kriegt man schon mit, dass es da irgendwie so eine geheime Test-Labor-Facility gibt in der Nähe von diesem Örtchen. Und dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, das kriegt man relativ schnell mit. Und die drei Jungs verstecken sie. Die haben so eine kleine Boy-Cave, ja.
Stimmt.
Wo sie so Dungeon and Dragons spielen, was natürlich sehr, sehr lustig ist, weil ein bisschen sind eigentlich die Themen alle schon gedoppelt, auch diese popkulturellen Anspielungen.
Ja, es
drin.
Gibt. Also es
und sie verstecken, ist das eigentlich in dieser Boy Cave, wird dann auch das Mädel versteckt?
Ja.
Bauen dann ein Zelt auf, das ist halt so ein typischer Hobbykeller, so ein bisschen Zeugs steht da rum und ich glaube, fällt es auch erstmal nicht so weiter auf, dass es einfach da auch ein Zelt ist, ja. Jedenfalls nicht der Mutter. Die Mutter von diesem Haushalt, wer ist denn das? Ist das,
Mike Wheeler ist der, also von die Wheelers, das ist dieser Keller.
Das sind ja die Normalos, ne? Das sind ja so ganz,
ja,
ganz
genau.
Gesettelte,
ja.
Normcore-Amerikaner.
Ja, genau.
Und es gibt, und das ist der, bisschen der Leader of the Pack, ne? Der Dunkelhaarige.
Ja, genau.
Ja, das ist ein ganz, ganz attraktiv aussehender, mit fast noch sehr femininen Zügen.
Ja.
Ganz wunderbar. Typ, dann gibt es so seinen dicken Buddy-Kumpel, der ist immer so fürs Grobe zuständig.
Was ist
und
das denn?
Der hat so die was?
Dustin ist das, glaube ich.
Ja, ich versuche die jetzt einfach als Typen darzustellen, ja, damit man sich so vorstellt,
ja,
was das für eine Clique ist. Und der ist so ein bisschen einfacher geeicht, der hat auch so eine Art Running Gag, ihm geht es immer ums Essen, deswegen ist er wahrscheinlich auch ein bisschen dicker. Und dann gibt's noch den schwarzen, den afroamerikanischen Jungen. Das finde ich ganz interessant, weil diese Zuschreibung die gab's in den Filmen, auf die wiederum Stranger Things rekurriert. in der damaligen Zeit gar nicht. Also jedenfalls nicht meines Wissens, sondern es waren dann eher so strikte weiße Suburbia-Kids, ja, so stimmt. In den typischen The Goonies, Stand By Me. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass in dem Core-Cast dann immer auch ein afroamerikanischer Junge oder Mädchen in so einem Jugend-Klicken-Ding schon eine Rolle gespielt hätte. Und da können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Naja, auf jeden Fall. Ach so, und dann gibt's doch noch die Schwester. Ach so, wer ist ein Bruder, ne? Es gibt den älteren Bruder von dem Verschollenen,
genau.
Der wohnt ja quasi jetzt im selben Haus mit seiner Mutter.
Mhm.
Und in dem Haus passieren dann Dinge. Und um es jetzt mal kurz zu machen, irgendwie ist es so eine Art Parallelspiegeldimension, in der verschwundene Junge, aber auch andere in dieser Gemeinde quasi entführt werden durch so komische Gates. Gibt's davon mehrere?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt nur das eine.
Gibt ein Gate, also so ein Übergang zwischen der Normalwelt und der Down Under Welt. Wie heißt es? Upside Down Welt. Ja. Das wird ganz, ganz toll dargestellt, um quasi diese Dimensionen, wenn sie dann hinterher nach ein paar Folgen, also so langsam die ganzen Auswirkungen kennen, weil es gibt da irgendwie so ein Monster in der anderen Dimension, die ansonsten aber wirklich eine Art Spiegel oder Zerspiegelwelt ist. Das heißt, dieselben Bäume, selben Häuser, aber es gibt keine Menschen, sondern nur dieses eine Monstrum. Und alles sieht aus, als würde quasi nur so Toilettenpapier durch die Gegend.
Ja, es ist alles irgendwie sehr, ja, es erinnert so ein bisschen an Silent Hill so, es ist, schwebt die ganze Zeit irgendwelches Zeug, so wie so Asche durch die Gegend, es ist so alles so ein bisschen verwachsen und, also ich mal, wenn man so sieht, denkt man so, sieht irgendwie eher unheimlich aus da, abseits von dem Monster und, ja.
Und daher kommt so diese Möglichkeit, dass da die Upside-Down-Welt mit unserer Normalwelt eigentlich kongruent ist, dass das entführte Kind, der Will, der lebt nämlich noch und der fängt dann an zu fliehen vor diesem Monster und läuft halt ganz normal, auch in dieser verfremdeten Welt, nach Hause. Aber da ist niemand, aber trotzdem beginnt er gewissermaßen in diesem Haus zu kommunizieren und versucht quasi Hilferufe zu seiner Mutter rüberzubringen und dadurch entsteht so eine Poltergeist-Atmosphäre, dass also quasi in den Wänden Dinge passieren und Lichter werden ein- und ausgeschaltet und daraus entsteht dann so ein Code und ein Alphabet wird durch eine Weihnachtsgirlande ermöglicht und das ist schon sehr spannend, weil es auch so eine gewisse Wissenschaftlichkeit innerhalb dieser Horror-Fantastik hat, ne? Und ach so, dazu kommt noch später, das ist dann vielleicht eher Mystery oder Mutanten-Dings, dass nämlich das sondern sehr kurzgeschorene Mädchen, Eleven heißt sie, es gibt auch eine Tätowierung, die das nahelegt, dass sie so heißt. Also die hat ein bisschen so eine Art Laborratten-artige Ausstrahlung, wenn sie das erste Mal so in so einem komischen, so ein Leibchen, ne?
Ja. So ein Krankenhaus, so ein Krankenhauskleidung, ja. So. Ja.
Und es stellt sich dann heraus, dass sie eine Kommunikationsebene hat, mit diesem Monster. Also sie kann das, glaube ich, irgendwie fühlen oder erspüren, wenn das angreift oder in der Nähe ist, auch wenn es quasi auf der anderen Seite ist. Und außerdem hat sie, ja, sagen wir mal, telekinetische Kräfte, ne? Und das alleine würde jetzt noch keinen tollen Serie ergeben, oder? Was ist es denn, was die Leute so ausrasten lässt?
Also es war ich glaube, ein großer Anteil, was die Serie so erfolgreich gemacht hat, ist, dass es diesen Charme der 80er sehr gut einfängt und auch bei vielen so ankommt, dass es nicht zu sehr gewollt ist. Also ich glaube, bei vielen hat das genau einen richtigen Punkt getroffen. Einmal sagt halt auch der kleine Junge, die dicke Junge, ja, sie kann bestimmt auch hier das fliegen lassen, und dann zeigt er so ein Spielzeug Millennium Falcon und dann macht sie es erstmal zunächst nicht, und dann später, als sie alleine ist, dann sieht man, wie sie das macht und so, und dann sitzt man schon da so, oh ja, das wäre toll gewesen, diese Szene als Kind so da.
Ja. Okay, das ist natürlich ein absolutes Sakrileg, so wahrscheinlich das Fan-Item schlechthin.
Ja.
Und dann nimmt der eine seinem Buddy den teuren Millennium Falcon und hält ihn in die Luft, und er fällt natürlich runter, weil Eleven auch überhaupt kein, also Eleven ist normalerweise erstmal reaktiv. Das heißt, ihre telekinetischen oder sonstigen oder psychokinetischen Kräfte, die werden unter existenziellem Stress freigesetzt. Und es dauert gewissermaßen, das ist auch ein Punkt des Trainings oder des Zu-sich-Kommens, dass sie anfängt, diese Kräfte auch gezielt dann einsetzen zu können. Und deswegen war sie gar nicht vorbereitet, weil es für sie ja gar keine Gefahr gab, ne, in dem Moment.
In Rückblenden sieht man auch immer wieder, dass sie vorher eigentlich immer dazu gezwungen wurde, ihre Kräfte einzusetzen.
Genau, in diesem Labor, da gibt es so einen bösen Vater, so einen Versuchsleiter, dargestellt von Matthew Broderick, glaube ich. Wobei ich mir nicht ganz klar ist, auf jeden Fall, den kennt man. Matthew Modine.
Fast stimmt. Richtig.
Ja. Matthew Modine, also den kennt man von, als, er ist irgendwie gealtert, grauhaarig, aber er hat wirklich so eine sehr kenntliche, also man kennt das Gesicht, und dadurch, dass er jetzt quasi gegen seine bisherige, also er ist so gegen den Strich gecastet in dieser Serie, ist das spannend. Spannend auch die so ein bisschen durchgeknallte Mutter wird gespielt von Winona Ryder, was ich deswegen cool finde, weil ich glaube, dass Winona Ryder auch ein bisschen durchgeknallt ist, weil die hatte dann ja immer diese Geschichten, dass sie Ladendiebstahl begangen hat und sich da in peinliche Situationen vor ein paar Jahren begeben hatte vor der ganzen Weltpresse, und das sicherlich auch so einen Karriereknick bei ihr ausgelöst hat. Und das ist halt auch spannend, weil Winona Ryder ist natürlich so ein bisschen so ein 90er Jahre Traummädchen, Traumfrau, und jetzt 25 Jahre später spielt sie eben eine mit 40erin, oder denke ich mal so in der Richtung. Und das ist halt quasi auch jetzt gegen den Strich gecastet, klar, weil sie jetzt ja einfach auch nicht mehr Anfang 20 ist, ne?
Ja.
Und dadurch, dass also Schauspieler, die wir gewissermaßen aus den 80ern oder aus den 90ern kennen, auf einmal 20 oder 25 bis 30 Jahre später wiederum auftauchen, aber in einem Setting, das genau dort spielt, wo wir sie eigentlich als junge Menschen kennengelernt haben, hat es einen gewissen Reiz, ne? Und was mir einfach gefallen hat, war, dass sehr viele dramaturgische Standardsituationen aus Filmen, die man von Spielberg, aber auch von Horrorfilmen, wobei ich auf der Horrorebene überhaupt nicht so bewandert bin, also Nightmare on Elm Street zum Beispiel, Poltergeist ist meines Erachtens da drin, sicherlich auch ein paar andere.
Ja.
Ich bin kein Horrorfan, ich habe das nie geschaut. Ich finde es quasi, wenn überhaupt, sehe ich es jetzt durch die Referenz, die Stranger Things diesen Originalen bereitet. Aber ich denke, ich bin, weil es ja sehr popkulturell sehr bekannte Sachen sind, habe ich zum Teil, weiß ich, das ist jetzt ein Zitat. Und manches weiß ich auch dadurch, dass ich natürlich die Scream-Filme gesehen habe, die ja gewissermaßen auch schon des gesamten Horror-Movies der 70er, 80er Jahre und die gesamten dramaturgischen Regeln ja ständig referieren, während sie passieren.
Ja.
Und dadurch, denke ich, konnte ich einige der vermutlich mehr in die mehrere Dutzend gehenden Zitate ganz gut erkennen. Und aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass die Dinge einerseits zitiert werden, aber gleichzeitig in entscheidenden Positionen eben neu angeordnet sind.
Hm.
Und das ist genau das, glaube ich, was toll ist. Es ist nicht so eine reine Nostalgie der, was weiß ich, späten Babyboomer und der Generation X, ja, sondern es ist ein absolut zeitgenössischer, heutiger Blick auf diese Welt. Mit dem Unterschied zu Super 8, den du ja eingangs erwähnt hast, das ist sicherlich nicht ohne Grund, weil der atmosphärisch, glaube ich, sehr eine ähnliche Stimmung rüberbringt wie Stranger Things, ne? Aber bei Super 8 kommt noch hinzu, dass es ein Film ist, der gleichzeitig über das Filmemachen funktioniert.
Ja.
Und dadurch natürlich nochmal so eine Metaebene in sich trägt. Das hat Stranger Things nicht. Also diese quasi mediale Ebene der Selbstbespiegelung ist mir nicht bewusst. Ich glaube, die existiert da auch nicht.
Nee. Also es gibt in Stranger Things eine Szene, oder man merkt zum einen, dass es gerade Herr der Ringe bzw. der Hobbit irgendwie aktuell, Star Wars, ist bei den Kindern auch sehr beliebt. Dann gibt's auch immer das, der eine Junge sagt, oh, er hat uns verraten, wie Star Wars Episode 5 Lando. Und also es ist, wie gesagt, es passt halt einfach. Es fällt nicht einfach so, dass weil es irgendwie lustig ist oder passt, sondern also wirklich ein Teil der Handlung ist und ja, einfach gut gesetzt ist.
Und unter Umständen, dadurch, dass in dem zeitgenössischen Erzählen Muster oder nein, anders gesagt, Figuren möglich sind, die so im Mainstream Kinder, Teenager, Hollywood Raster nicht möglich waren für Spielberg, wenn er die Goonies gemacht hat oder Critters oder Gremlins, ja.
Hm.
All diese Filme stecken dahinter und auch ganz viel E.T. Also wenn sie die Eleven verstecken und als Mädchen verkleiden, das ist natürlich, also nicht als Mädchen verkleiden, ist ja ganz lustig, weil sie stecken sie halt in aber ziemlich unpassende Mädchenkostüme und setzen ihr eine schräge Perücke auf.
Mhm.
Und das ist dann wieder so eine Anspielung auf E.T. Nur das Lustige ist, dass sie ist natürlich noch fremder eigentlich als ein Alien. Und weil sie gar nicht reinpasst, und sie passt deswegen nicht rein, weil sie nicht gegendert ist.
Ja, stimmt.
Sie weiß nicht, was es bedeutet, ein Mädchen zu sein, weil sie in dieser künstlichen Laborsituation, aus der sie kommt, ihr das nicht bewusst ist, dass es überhaupt diese Geschlechter gibt und dass es Geschlechterrollen und Geschlechterzuweisungen. Und das macht sie noch wesentlich mehr zum Alien, als es so ein komischer Handpuppe aus dem All sein könnte.
Ja, das merkt man auch in der einen Szene, wo sie ihr Klamotten geben wollen und sie sich dann halt vor den Jungs umziehen will und die sagen, oh nein, 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 warte. Und sie halt ganz verwundert guckt und gar nicht weiß, was die wollen.
Das ist eine interessante Szene, weil da guckt sie eigentlich mit dem Blick von heute auf die etwas puritanischen Moralvorstellungen der damaligen Zeit. Plus, das heißt, die Jungs sind noch vor Pubertät, aber sie wissen, dass man ein nacktes Mädchen, wenn es nicht die eigene Schwester vielleicht ist, überhaupt nicht ansieht, dass es so eine awkward Situation ist. Und sie ist komplett unschuldig, aber wir sehen wenigstens die Spannung und wir sagen, hey, ist doch nichts dabei, ja, so.
Ja.
Und da sind wir viel näher an Eleven als an den eigentlichen Handlungsträgern, ne? Wobei, muss man schon sagen, Eleven ist der Handlungsträger, das sieht man auch in der ganzen Ikonografie, ihr Auftreten, sie ist der Star und die dahinterstehende Schauspielerin ist also einfach grandios.
Ja. Wie fandst du denn den Sheriff?
Ja, dazu muss ich noch sagen, dass neben den sagen wir mal, den Kindern, gibt es noch eine klassische Teenager-Ebene.
Stimmt.
Nämlich die Schwester von, ich sag mal, von dem Leader of the Pack.
Mhm.
Ist mit zwei Jungs zugange, einem so einem richtigen Jock, so einem Highschool-Dödel, Hammerwerfer, Quarterback-Depp,
ja.
Schläger-Typ, ja, und irgendwie, das ist deswegen sehr schön, weil es natürlich diese klassische Nerds versus Jocks Situation, der Highway, Highschool-Bully ist da so mit drin und der Bruder des verschollenen Jungen, der ist so der Außenseiter, das ist so der typische Nerd, so also es tut ihm jetzt auch nicht, dass jetzt ausgerechnet sein Bruder verschollen ist, das gibt jetzt auch nicht viel mehr Anteilnahme in der Klasse, aber das Mädchen findet den auf einmal interessant, ne? Und dann haben wir noch eine dritte Ebene, Beziehungsebene, nämlich die zwischen dem Sheriff, der muss sich natürlich drum kümmern, in seinem Sprengel ist ein Kind verschwunden. Außerdem, wir sind in einem Horrorfilm, es tauchen natürlich weitere Opfer auf. Und deswegen ist es natürlich in jedem Fall eine Polizeigeschichte. Und als Sheriff und ermittelnder Mensch hat er natürlich auch mit der Mutter, mit der Winona Ryder zu tun. Und zwischen denen gibt es auch, ich sag mal, Spannung und Anziehung, ne?
Mhm.
Und so dass wir auf einmal, finde ich, ein dreistufiges, dass wir quasi Beziehungen haben auf drei verschiedenen Ebenen. Auf der Kinderebene mit Eleven, die Eleven weiß dann, sieht sich ja gar nicht als Mädchen, sondern sie ist einfach nur existent.
Mhm.
Aber es entsteht mit der du musst jetzt nochmal sagen, wie heißt denn der Typ? Der
Mike.
Der Mike. Mike ist also the Leader,
mhm,
of the Pack. Der entwickelt durchaus so etwas wie vorpubertäre Gefühle.
Ja.
Oder ja, also das ist so eine ganz zarte Liebesromanze und angezogen sei, gibt es nicht auch noch mal einen zarten Kuss zwischen den beiden? Wollte ich den nur sehen?
Das
gesehen haben, das hab ich
weiß
jetzt vergessen.
Ich gar nicht.
Ich habe das wirklich vor über ein Jahr gesehen und ich bin jetzt ziemlich unvorbereitet hier reingetroffen.
Ja, ich habe nur die ersten drei Folgen nochmal gesehen, aber also ich glaube, diese Beziehung zwischen den beiden wird.
Die entwickelt sich.
Die entwickelt sich. Ich weiß gar nicht, ob es zu einem Kuss kommt. Da bin ich mir jetzt auch unsicher.
Aber dadurch, dass er auch ihr Asyl gewährt und sie schützt, also da ist so ein unglaublich viel Sorge und Anteilnahme, mhm, und die Eleven hat einen sehr, sehr eingeschränkten Wortschatz, weil sie kommt aus einer Laborsituation und quasi jede soziale Situation ist komplett neu für sie. Insofern ist natürlich auch ganz klar, dass es ein Nerdfilm ist, ja. Und das heißt, diese Verstocktheit, die Unvertrautheit mit normalen Kommunikationssituationen, das wird ja den Nerds immer gerne nachgesagt. Und ich glaube, da ist auch ein Kern Wahrheit drin. Und von daher ist natürlich Eleven eine großartige Identifikationsfigur für alle, aber speziell, ja, für dieses Publikum, das dann auch nochmal abfeiert auf Twitter. Aber da ist so viel mehr dahinter. Aber diese Beziehungen auf quasi Erwachsenen, Teenager und ich finde, da gibt's im Deutschen, weil Kinder sind es nicht, sind halt 10- bis 12-Jährige, weiß ich, Preteens könnte man sie nennen, ne? Aber ich.
Ja.
Es wird quasi Beziehungen jeweils verhandelt und das ist eben das Tolle, dass eine Serie, die knapp 7 oder 8 Stunden Spielzeit hat, dann sich auch die Zeit nehmen kann, diese unterschiedlichen Elemente auszureizen. Ob das im Drehbuch, muss ich ja auch sagen, das sind relativ junge Leute, diese Duffer Brothers, die da einen absoluten Coup gelandet haben. Und muss fast sagen, dass es sowas wie ein Erstlingswerk ist. Die haben vorher, glaube ich, nur geschrieben für die ein oder andere Serie.
Ja.
Und das ist also ziemlicher Hammer, dass sie so eine sicherlich nicht ganz billige, also auch der Production Value von dieser Serie, da gibt's auch ein paar Special Effects, die sind richtig, richtig gut. Also ich finde, die hat, also dort, wo es trashig und B-Picture-mäßig aussieht, dann könnte man den Eindruck gewinnen, das haben wir so gewollt, weil wir gewissermaßen ja auch auf solche Filme referenzieren, ne? Und ja, deswegen ist es auch so ein bisschen wie bei Twin Peaks. Also man, das ist was viele gute Serien ja ausmacht, dass man relativ schnell eine Vertrautheit mit diesem Handlungskosmos entwickelt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ach, da war ich selber schon im Diner und die Highschool kenne ich jetzt schon ganz gut und eigentlich ist das wie so ein zweites Zuhause, ja. Das stellt sich, finde ich, ziemlich schnell ein in dieser Serie. Und gerade für Leute, also vielleicht auch in Amerika, noch viel stärker, weil Leute über 30 und gewiss über 40 dann auf einmal auch ihre Kindheit wiedersehen und natürlich dann entdecken, was hat sich alles verändert, ja. Vieles ist gleich geblieben, Star Wars, ja. Dungeons and Dragons, aber eben, es gibt keine Handys, es gibt keine Computer in dem Sinne und. Auf einmal diesen scharfen Schnitt von heute zu früher zu sehen und dann auch nochmal diese Entwicklung nachzuvollziehen. Ich glaube, das nennt man Nostalgie oder die Ausbeutung von nostalgischen Gefühlen. Das ist sicherlich ein Grundelement. Bei mir ist es so, ich habe nicht die Primärerfahrung aus der Zeit, aber natürlich zum Teil die medialen, also die Filme aus der Zeit ja auch gesehen. Aber meine Jugend in den 80ern sieht dann doch nicht so aus wie das ländliche Amerika. Also ich habe, wenn überhaupt, eher so eine mediale Nostalgie als eine reale. Aber weil ich kenne natürlich ich habe dann eher die Nostalgie von E.T. und dann weiß ich, wie war das mein Leben damals, 83, als ich E.T. geguckt habe. Ne? Also das heißt, über den Film kann ich dann auch quasi meine Lebenssituation zu der Zeit auch wieder rekonstruieren. Und ich glaube, bei Amerikanern ist das noch viel krasser, weil das ist dann 1:1. Ne?
Ja.
Sowohl die Filme der Zeit, aber auch das Leben zu der Zeit.
Ja, also als ich 89 geborener, kann ich sagen, es bringt ein super Feeling rüber. Also
ja, aber für dich muss das ja komplett fremd sein, weil das ja quasi, das ist ja für mich wie ein früher Bond-Film, ja.
Ja, also so. Es ist so sehr, sehr lustig, so dieses, ich gucke eine Serie, die in den 80ern spielt, ja. Aber so bestimmte Themen sind da trotzdem gerade aktuell.
Ja.
Herr der Ringe, Star Wars, andere Sachen, bestimmte Lieder, die immer wieder vorkommen, entsprechend eingesetzt werden, Welches ist es denn?
Should I stay or should I
Ja, go? Genau.
Also von The Clash ist ein Lied da, weil das auch quasi die Verbindung von dem verschollenen Jungen zum Bruder ist und er blinkt dann, glaube ich, oder Morse dann mit seinem Zugriff auf die, ja, auf die Schalter, Morse da halt den Rhythmus von dem Song durch. Und das ist dann ja auch wieder ein bisschen verblüffend, weil das sind ja Evergreens, die so in so einem popkulturellen Gedächtnis drin sind, dass die ja auch eine zeitgenössische Kategorie haben.
Ja.
Die sind nicht so irgendwie verschwunden, sondern die sind nach wie vor irgendwie so auf jeder Party kann es ab 3 Uhr dir passieren, dass Should I Stay or Should I Go gespielt wird, ja, wenn es nicht hier irgendwie ein Format DJ-Club-Beschallung ist. Und das ist vielleicht verblüffend. Man müsste auch überlegen, wie denn ein Mensch aus der Zeit, das habe ich mir auch immer schon bei Mad Men gefragt, ob ein Mensch aus der Zeit überhaupt der Serie folgen könnte. Der würde zwar sehen, das ist meine Welt, die dort gespielt wird, aber der würde sich fragen, was haben die denn für Probleme? Das ist doch keine Geschichte. Das kann doch nicht sein. Das will ich doch gar nicht wissen. Das ist so. das wäre eigentlich, das würde ich unglaublich gerne mal machen. Ich würde gerne mit einer Zeitkapsel ins New York von 1963 reisen,
ja,
in einem Marktforschungsteststudio einer Fokusgruppe in einer Werbeagentur Mad Men vorspielen und würde dann versuchen herauszufinden, wie die diese Serie finden.
Ja.
Und da bin ich sicher, die würden sagen, das ist ja Science Fiction. Ich glaube, die würden das so fremdartig finden, wie wir Gattaca vielleicht gefunden haben. Ja, als eine Mystery, vielleicht sogar eine Mystery-Serie. Also ich glaube nicht, dass die überhaupt verstehen würden, was da ist. Vielleicht übertreibe ich, aber ich würde es gerne mal erfahren.
Ja, ja? Muss ich gerade eine Serie denken, die läuft auch gerade wieder im Fernsehen auf EOTV, European Originals, und zeigen gerade die das britische Life on Mars mit,
ja,
John Sim, wo ein Polizist
ins Jahr 74
Jahre, ja, zurückreist, ja, und
das ist so cool.
Mit den er ist halt Polizist und ein relativ, ja, wir würden sagen, guter Cop, also moderner Cop, und versucht dort mit den damaligen Ermittlungsmethoden
Schritt zu halten,
klarzukommen, beziehungsweise die modernen in diese Zeit zu bringen.
Genau, ja.
Weil das sonst nicht aushält, und ansonsten halt versucht festzustellen, was ist hier eigentlich los? Habe ich eine Zeitreise, ja, gemacht, oder bin ich ohnmächtig? Und das ist auch so.
Die ist super.
Sehr schön, ja.
Ja.
Was ich auch sehr schön fand bei Stranger Things, das war so eine Serie, wo der Cast bis auf, ja, die drei genannten, die wir vorhin hatten, alle unbekannt sind. Also klar, die jungen Darsteller, also die Kinder, wie auch die Jugendlichen. Ansonsten David Harbour hat man vielleicht irgendwo vorher schon mal gesehen, der spielt im neuen Hellboy-Reboot, spielt er den Hellboy.
Ja. Du, aber das ist nicht so wichtig, weil ich glaube, dass Serien nicht mehr über Schauspieler funktionieren.
Aber also es ist immer, manchmal hat man ja so dieses so, oh Gott, nee, dann kenne ich daher, jetzt spielt der sowas, nee, da passt ja nicht rein. Also manchmal hat man ja solche Sachen, dass man denkt, oh nee, dann kann ja, jetzt aber keine Beispiele nennen, aber das ist. Also,
aber das Star-System als solches, was im Hollywood, im klassischen Hollywood-System seit Anbeginn der Zeiten drin war, das ist bei Serien nicht so wichtig. Du nimmst manchmal, glaube ich, einen Hollywood-Recken, weil dir das einfach im System der Finanzierung hilft. Und wenn das dann noch ein guter Schauspieler ist, der einfach Spaß dran hat, mal 8 Stunden für ein Projekt auf der Leinwand oder, ja, auf dem Schirm sehen zu sein zu müssen, viel mehr Zeit hat, sich zu entwickeln, aber viele werden überhaupt zu Stars oder verschwinden dann auch wieder. Zum Beispiel der den Brody bei, wie heißt denn die Serie? Mit dieser Terrorserie. Die auch in Berlin gespielt,
ja,
hat. Die ist doch auch sehr wichtig.
nicht auch den Schauspielernamen?
Das, jetzt lachen sich alle, die das hören, kaputt, weil sie genau wissen. Auf jeden Fall, der Bodhi, der ist doch irgendwann im Iran in der vierten Staffel, glaube ich, hingerichtet oder taucht er dann nochmal auf. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der war ja eigentlich das Serienvehikel und dann war er weg und trotzdem hatte sich quasi der gesamte Schwerpunkt auf die Carrie verschoben. Ja. Jetzt müsstest du doch wenigstens.
Ja, ich weiß, welche du Serie du meinst, aber ich komme auch nicht drauf.
Sie spielt furchtbar. Bei der CIA.
Ja. Und nachgucken will ich jetzt auch nicht.
Das kann doch nicht sein. Wieso wissen wir das jetzt nicht? Gott. Also das ist ja wirklich einer ganz, ganz großen. Oh Gott, sind wir jetzt peinlich. Jetzt kannst du mal googeln.
Soll ich gucken?
Ja, jetzt kannst du das mal machen. Weil dann kann ich noch ein bisschen drüber referieren, dass das Serien eigentlich eine Emanzipation von Drehbuch und von Produktion und von Regie über das Star-System ist. Und wenn die Serie gut ist und gute Schauspieler gibt's.
Irgendwas mit Land.
Oder? Homeland.
Homeland, ja, genau.
Hey, super. Also. Und ich glaube, niemand war. Weißt du, wie der aus dem FF heraus, wie der Schauspieler von dem Bodhi heißt? Nee, niemand weiß das.
Ja, ich weiß es. Ich weiß es, weil ich ihn mal bei Top Gear gesehen habe, Damien Lewis.
Ja, gut, okay.
Aber der war, also danach jetzt nicht nochmal großartig, ne, aber vorher schon mal.
Es ist kein unbekannter Schauspieler gewesen, ne? Und, aber es ist jetzt nicht jemand, der ein Star ist, der auf der Welt überall erkannt wird und es ist nicht ein Tom Cruise oder sowas.
Ja.
Ja, und
so wie der andere ältere Herr, Mandy Patinkin.
Ich wollte jetzt noch vielleicht was, so ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen sind, die ich interessant fand, dass halt ganz, ganz viele Elemente in diesen 7-8 Stunden sind so Szenen auf einmal aufgeschlüsselt, also zum Beispiel die typische Highschool-Elemente. Also es gibt ja auch dann so, im Kern ist es ein Coming of Age, könnte man jetzt sagen, eine Coming of Age, also eine Erwachsenwerdensgeschichte, kombiniert in einem Horror-Setting. So kann man es sehen, weil das ist schon die zentrale Einheit, das Teenager-Drama mit dem älteren Bruder und der älteren Schwester, das würde ich sagen, sind Sidekicks. Und was auch nicht so wichtig ist, ist jetzt die Geschichte mit dem Sheriff und der Winona und so. Mhm. Also diese Erwachsenenwelt. Da würde ich sagen, 15, 20 und aber sind wir bei 35, aber 65%, 2/3 liegt gewissermaßen auf diesem Haupt Protagonistenquartett, den drei Jungs plus 11. Und dann gibt's aber die Geschichte, sie nehmen sie halt mit zur Schule und dann die typische Mobbing-Situation. Es sind ja so drei Nerds, aber es gibt natürlich die älteren Kids, die irgendwie so Schutzgeld erpressen oder irgendeinen Scheiß machen. Und dann haben die ja jetzt mit 11 die neue Freundin. Und dann kommt es halt zu einem entsprechenden oder sogar mehrfach zu einem Konflikt zwischen den Bullies und unseren Protagonisten. Und Eleven sorgt dann quasi, weil sie den Druck, die Gewalt von Seiten der Bullies genauso spürt wie ihre Freunde, greift sie halt ein, wenn es nicht mehr geht. Und dadurch wird so eine ganz normal im Sinne von, man kennt das aus so Schuldramen, wird so eine Situation durch die Eingreifen einer übernatürlichen Mutantin oder sowas natürlich komplett upside down gestellt. Und solche eigentlich bekannten Konstellationen, tausendfach schon in Filmen und Serien gesehen, aber unter den Bedingungen von Stranger Things, von diesem Erzählkosmos, der da aufgebaut ist, läuft dann ganz anders und das ist toll. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung und sie wird instantan und zwar in einer logischen und mit der Gesamtsituation, mit dem Gesamtsetting auch sehr, sehr konsistenten Sache enttäuscht und eigentlich aber auch auf ein neues Level gehoben. Und das passiert auch teilweise in einer sehr emanzipatorischen Richtung. Zum Beispiel grandios ist, es gibt ja die Horrorregel, das Mädchen, das Sex will, das ist das, oder Sex hat, das wird als nächstes vom Slayer, vom yeah. Monster, vom Zombie, vom Vampir gekillt.
Das passiert aber nicht.
Bei Stranger Things gibt es eine Szene mit hier unser Monster, die älteren Teens, die vergnügen sich irgendwie bei Rich Kids zu Hause, weil die Eltern irgendwie im Urlaub sind und machen da so eine typische Poolparty. Und jetzt soll es so zur Sache gehen, so ein bisschen orgienmäßig. Man will mal so ausprobieren, was geht. Und die eine sagt, ach nee, ich glaube, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Na, die hat gekniffen und die wird dann vom Monster gefressen, ja. Und die andere, ältere Schwester, die kommt dann nach Hause und das, ich habe sie nicht mehr richtig vor Augen, aber es gibt dann auch eine ganz, ganz tolle Szene zwischen der Mutter und der Tochter, und die Mutter weiß ganz genau, dass ihre Tochter jetzt zum ersten Mal mit dem Jungen geschlafen hat, aber sie will da gar nicht so richtig eine Szene draus machen und auch, also ganz, ganz, das meine ich, das sind zeitgenössische Geschichten, die wären in so einer Spielberg-Welt nicht möglich gewesen in den 80er Jahren. Ja, weil dann hätte sich das Publikum drüber aufgeregt und hätte das auch nicht mehr, die hätten auch das Rating nicht mehr bekommen, das sie gebraucht hätten, damit es überhaupt ein wirtschaftlicher Film ist. Ist ja nicht so, dass solche Themen nicht verhandelt worden sind, aber das waren dann Independent-Filme, die unter diesen Produktions- und Vertriebsbedingungen gar nicht auswertbar gewesen wären. Ne? Das ist ja die große Chance von diesen ganzen Abo-Fernsehdingern gewesen, dass sie halt Themen und Sprache in den Mainstream haben einführen können, die vorher im Hollywood-System nicht möglich gewesen sind.
Ja, es ist gerade auch wieder eine klassische On-Demand-Serie im Fernsehen gekommen und ich weiß gerade auch nicht, was es war. Die kam da, wo sie herkam, sehr gut an, aber im Fernsehen hat sie dann halt wieder nicht funktioniert. Mhm. Und es ist jetzt immer mehr so Serien, wo man, wenn man die guckt oder geguckt hat, feststellt, ja, nee, im Fernsehen würde das so nicht funktionieren, weil es zu nischig ist oder eben nicht gemacht ist auf dieses episodische, wöchentliche Ausstrahlen. Ich glaube, Stranger Things ist da auch so ein Kandidat. Es gab eine Berliner Serie, die das ähnliche Problem hatte. Was ist denn das?
Kriminaldauerdienst.
Gesetz. Was mit das Gesetz? Das ist gar nicht mehr. Auch mit relativ bekannten Schauspielern. Mhm. Die habe ich dann auch mal irgendwann auf damals noch Watch Ever, als es das noch gab, geguckt. Und habe mehr oder weniger am Stück geguckt und dann war ich aber auch froh, dass so in der finalen Staffel kam noch mal so ein Rückblick, was bisher eigentlich geschehen ist. Und da war ich dann doch wieder so froh, das war jetzt wieder, okay, und das, ich glaube, die im klassischen On-Demand, wenn die dafür produziert worden wäre, hätte sie besser funktioniert.
Okay, verstehe. Ja, also das ist, glaube ich, was jetzt von der Atmosphäre, von den Referenzen her, den Erfolg ausgemacht hat, dass ich sagen würde, Nostalgia with Benefits, ja. Also, wir bekommen eigentlich etwas, was gut tut, so wie jedes große Kunstwerk, also dieses komische Madeleine, oder dieses Baiser, was da der Proust, der Fun, auf der Suche nach der verlorenen Zeit dann ist und ihn gewissermaßen zurückversetzt in seine Jugend. Das kriegen wir auch. Aber wir kriegen es aus einer zeitgenössischen Perspektive und die Welt der Vergangenheit kriegt einen ganz neuen, aktuellen Schlagschatten. Und dadurch wird es auf einmal relevant, weil unter Umständen auch ein persönliches Schisma beseitigt wird, weil die Welt ist ja nicht so, wie sie in Spielberg-Filmen gezeigt worden ist, mit heiler Familie und sonst was, sondern in den 80er Jahren gab es auch schon Patchwork-Familien und Scheidungseltern. Aber wenn es denn thematisiert wurde, wurde es als Film thematisiert, aber nicht, es kam nicht drin vor. Auch weil es so, konnte nicht drin vorkommen, weil sonst die Fallhöhe nicht da gewesen wäre. Alle Leute hätten geguckt, ah, das ist ein Film über eine Patchwork-Familie. Wieso kommen jetzt auf einmal die Zombies? Ja, das wäre nicht möglich gewesen. Zombies können nur das heile, gute Amerika angreifen. Ja. So, und jetzt ist aber Amerika so fertig, dass die Monster auch auf die auf den White Trash losgehen, auf eine ja, ich sag das auch jetzt ganz bewusst, hysterische dargelegte Winona Ryder, wo ihr, glaube ich, auch von einigen Leuten Overacting vorgeworfen worden ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich halte ihre Rolle für nervig. Sie ist einfach eine echte nervige Person. Und zwar immer.
Ich fand sie zu Anfang sehr schwierig, also sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, als ich das erste Mal geguckt habe.
Ja, aber es gibt solche Menschen. Also ich meine, guck dich mal um. So. Und die quasi in so ein Mainstream-Erzählstruktur wirklich hineinzubegeben, das bedeutet auf einmal, dass vielleicht jemand, der selber unter diesen Bedingungen aufgewachsen ist, aber so ein Spielberg-Film, die Goonies oder sonst was, immer nur aus der Perspektive des, ich bin ausgeschlossen davon, weil ich war ja ein Scheidungskind oder ich bin ein schwarzes Kind, ein schwarzer Teenager gewesen zu der Zeit. Hab das auch gerne gesehen, aber hab mich selber nicht gesehen, weil es gab keine Filme, es gab keine schwarzen Goonies. Ja? Und deswegen natürlich sehr, sehr wichtig, dass auch als Identifikationsfigur ein schwarzer Junge in diesem Trio drin ist.
Ja.
Und das meine ich mit, dass da ein wirklicher Mehrwert ist, der vielleicht so etwas wie Closure, ja. Ich habe meine Kindheit medial reflektiert, gesehen, erlebt, aber habe mich nicht dazu gehört. Jetzt 20, 25 Jahre später sehe ich dieselben Strukturen wieder dargestellt in einem Horror-Serien-Set, sehe meine Kindheit wieder, aber auf einmal bin ich, so wie ich mich damals gefühlt habe, auch repräsentiert, sei es durch das Patchwork Teenager, wie den älteren Bruder oder die Schwester oder eben durch Eleven als quasi the Nerd TM, ja, die gewissermaßen nicht mit der Welt verbundene Person, die immer etwas befremdet auf das schaut, was um sie herum vorgeht. Und ich glaube, das ist, was den großen Erfolg ausmacht. Jedenfalls in so einem Kernpublikum, wo ich schon glaube, dass es diese, ich sag mal, dieser Twitter-Blase zugehörig ist, so eine im weitesten Sinne Nerd- und Geek-Welt. Also ich glaube nicht, dass so die ganz normale Mainstream Leute Stranger Things jetzt so ganz, also die immer schon genauso im Zentrum waren, sich nie dafür schämen mussten, quasi Außenseiter gewesen zu sein. Ich glaube, die werden das vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen oder werden vielleicht sagen, ja, ist ganz nett.
Ja.
Aber dieses, dass es einen wirklich bewegt, ja, und einem das Gefühl gibt, ach mein, ich war nicht alleine. Ja, also ich war zwar damals alleine, aber jetzt merke ich, ich war gar nicht alleine. Und das gibt ein, glaube ich, ein großes, eine nicht Zufriedenheit, aber eine gewisse Erleichterung, wenn man sich das anschaut.
Ja.
So erkläre ich mir diesen großen Erfolg.
Was ich auch sehr schön fand, auch irgendwie ja sehr beispielhaft fand, der große Bruder von dem Vermissten heißt ja Jonathan. Und typischerweise ist es als Jonathan, ich muss immer, wenn ich jetzt auch die drei Folgen nochmal geguckt habe, hatte ich jetzt nicht den Teenager da irgendwie vor Augen, sondern irgendeinen Älteren. Also es klang eher so, als wenn ihr Mann so heißen würde, ja? Oder also es ist jetzt eher nicht so ein Namen, den man vielleicht heute nochmal vergeben würde. Und in dem Fall haben bekommen dann die Leute entweder von ihren Freunden oder geben sich selber dann Spitznamen oder Kurznamen John oder so. Oder das hat er ja auch gar nicht.
Ja.
Und das ist also auch sehr, sehr bezeichnend auf die Rolle.
Mhm.
Winona Ryder fand ich zu Anfang auch, ich dachte so, oh, nicht schon wieder so dieses hysterische Mutter und ja, gut, das passt auch, wie du schon gesagt hast, auf ihre Rolle, auf Winona Ryder und entwickelt sich ja auch so ein bisschen auch das Teenager-Mädchen Nancy, die ja später zum Beispiel durch diesen einen Baum in diese Parallelwelt klettert.
Das Tough Cookie dann.
Und ich habe gedacht so, okay, ich wäre da jetzt nicht reingekrabbelt und auch in anderen Filmen wäre das Mädchen an dieser Stelle da jetzt nicht reingekrabbelt, weil das sieht schon irgendwie sehr creepy aus an der Stelle und ja.
Genau, das ist auch wieder den Strich der Klischees und Stereotype geschuldet. Ich persönlich, und ich glaube, deswegen hattest du mich auch angesprochen, ich hatte zu der Zeit 2016 US-Wahlkampf eine vielleicht nur für mich so ein Subtext gesehen, dass für mich einfach ganz klar war, das Monster, das da alleine in dieser pervertierten, komplett menschenleeren Welt lebt, also so, das ist doch Trump. Also,
ja, jetzt wo du es sagst.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das andere Leute so gesehen haben, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ach, deswegen hat das auch noch so eine Relevanz, weil dieses alles, was Amerika ausgemacht hat, wird jetzt pervertiert und durch diesen egomanen Narzissmus eines komplett nur sich selbst verhafteten Predators, ja, der alle gewissermaßen in seinen Bann schlägt.
In seine Welt zieht.
Ja, in seine Welt zieht und dann aber auch tötet und zerstört und entmenscht. Das war so eine Interpretationsebene, die mir zu der Zeit, also letztes Jahr im Wahlkampf und es wurde immer unabsehbarer, dass er Erfolg haben könnte, hatte ich diese Idee. Und das ist jetzt ja auch kein neuer Gedanke, weil die ganze Lesart von Horrorfilmen, Godzilla, Tarantula und sonst was wird ja immer, oder auch die ganzen Alien-Invasion-Geschichten, werden ja alle gewissermaßen als Metaphern für das damalige gesellschaftliche Klima gedeutet. Ob das nun immer legitim ist oder ob es nur eine Korrelation ist, das sei dahingestellt. Aber in dem Moment, wo man das mit einer gewissen Stringenz sagen kann, und du hast jetzt auch so ein bisschen wieder gelacht, also ist es nicht ganz absurd, ne? Gewinnt so eine Lesart auch eine mögliche Relevanz. Und ich weiß nicht, ob es die Planung für die Serie ist von Trumps Präsidentschaftskandidatur sicherlich, die hatten schon vorher geplant, deswegen glaube ich eher an Zufall, aber bei mir sind quasi diese beiden Großereignisse oder die medialen Ströme so eng aneinander gelaufen, dass ich das dann auf einmal so interpretiert habe. Aber es gibt auch auch andere Interpretationen. Aber ich wollte nur sagen, also Horrorfilme werden per se in dieser psychoanalytischen Tradition, dass man das Wiederkehr des Verdrängten, des im Unbewussten Verdrängten in anderen Erzählstrukturen mit anderen Positionen, ist insbesondere durch das liberale jüdische Bildungsbürgertum, wo immer auch noch ganz viele der Leute, die Serien schreiben, kommen aus diesem Milieu. Die sind vertraut mit dem, weil wer mal so einen Woody Allen-Film gesehen hat, weiß, worum es geht. Das ist so eng mit diesem Milieu verbunden, dass sie gar nicht daran denken können. Und bei den Sopranos zum Beispiel ist es überhaupt die Eingangsthese, dass der Mafia-Boss eigentlich, wenn du Mafia-Boss bist, kann dir niemand.
Hm.
Und der Mafia-Boss hat auf einmal ein Problem und geht zur Psychoanalytikerin. Das ist ja schon die Exposition per se, ja. Und die mit solchen Elementen zu spielen und das, ob nun bewusst oder unbewusst, in ihre Erzählmuster, in die Dramaturgie, in die Story, in den Plot oder in die Figurenentwicklung reinzubringen, ist inzwischen absolutes Handwerk. Und deswegen ist es auch erlaubt, quasi so eine sehr aktuelle Geschichte mit reinzubringen, obwohl ich nicht glaube, dass sie intendiert ist. Das ist aber nicht wichtig, weil in dem Moment, wo sie in irgendeiner Weise als halbwegs plausibel so gelesen werden kann, ist sie in der Welt. Und aber eine wesentlich spannendere und auch nicht so aktuell und vielleicht auch wieder verschwindende Interpretation wie mit meiner Trump-Geschichte ist ja die, dass gesagt wird, dahinter das Monster ist das sogenannte Menstruationsmonster. Hast du von der Theorie schon gehört?
Nee.
Also, Eleven. Wenn es Eleven gewissermaßen existenziell, wenn sie ihre Kräfte einsetzt, dann fängt sie an zu bluten.
Ja.
Aber nicht im Trumpschen Sinne from any hole und whatever she blooded, sondern eben aus der Nase, ja. Mhm. Und aber es geht immer um Blut und das Monster ist auf Blut fixiert.
Ja, stimmt.
Und wie so ein Hai. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Referenz auf einen weißen Hai. Ja, ja. Aber es geht um Blut, um etwas sehr Persönliches, sehr Existenzielles, den jeden einzelnen Menschen betreffend. Und die Theorie ist also quasi, die Verdrängung des Unbewussten ist gewissermaßen die, und deswegen ist es so richtig, und dass es eine Frauenperson, eine weibliche Person ist, die in dieser Serie so stark herausgestellt wird mit der Eleven, die aber als Frau ja gar nicht aufgewachsen ist oder als Mädchen überhaupt nicht. Sie ist ungegendert. Mhm. Sie hat zwar ein Geschlecht, aber sie hat keine Geschlechterzuweisung bekommen in dieser faschistoiden Laborsituation. Und wie kann denn ein Mädchen, das vielleicht anfängt, Menstruation zu haben, den Zyklus zu beginnen, aber nicht weiß, keine Einweisung hat von der Mutter, keine Mitschwestern, mit gleichaltrige Mädchen, eine entfernte Vaterfigur, der bestimmt nicht sich zu ihr hinsetzt und sagt, du, weißt du, du bist ja auch eine Frau oder eine Werde. Das wird nicht gezeigt, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es diesen Dialog auch nicht gab.
Mhm.
Dazu ist diese Modine, Matthew Modine Figur auch zu maskenhaft und das ist eigentlich die schwächste Figur in diesem ganzen Reigen. Die wirkt wirklich wie eine schlechte Joker oder Bösewicht, Superhelden, Schurkenfigur aus irgendeinem beliebigen Film, die hat überhaupt keine Tiefe, der ist nur das reine Böse, ja, der wir müssen einfach davon ausgehen, dass er niemals in irgendeiner Form so einen emotionalen, erzieherischen Akt, wie könnte er auch, er ist ein Mann, mhm. ja, im Gegenteil, jetzt kann man das noch, wird es noch weitergetrieben, die gesamte Struktur dieses Labors, der sichernden Polizei, das ist eigentlich ein Knast, ja. Und was für eine Gewalt ist da eigentlich? Es ist gewissermaßen ein weibliches Wesen, das über ungeahnte Kräfte verfügt, das über das die Männer, die gewissermaßen sie bewachen, nicht verfügt. Und diese Kraft ist gewissermaßen die Reproduktionskraft der Frau, die gewissermaßen eingehegt werden muss. Und die bricht sich Bahn. Und quasi diese gesamte, dieses Upside Down ist also die Problematik, dass der Reproduktion, und deswegen ist es interessant, dass diese Thematik auf allen drei Ebenen auch nochmal wieder verhandelt wird. Die Mutterrolle von Winona Ryder, Hysterie, kommt, ist eine Zuschreibung einer Art, kommt aus dem griechischen Wort für Uterus. Also es heißt quasi, hysterische Frauen sind Frauen, die irgendeine Art Unterleibs- oder Uterusbeschwerden haben, so eine Art Übersprung, ne, so ein PMS
ja,
quasi wird damit mit reingegeben. Wir haben die Teenager-Tochter, die zum ersten Mal also Sex hat und in diesen Reproduktionszyklus möglicherweise einsteigt oder auch nicht. Und wir haben die komplett nicht von diesen Dingen in irgendeiner Form wissende Eleven, die aber durchaus davon affiziert ist. Das heißt, die erlebt ja vielleicht jetzt gerade als 11- oder 12- oder 13-Jährige ihre erste Regel, kann das aber nicht einordnen und gewissermaßen ist dann also der Grusel, der Horror der Geschichte ein komplett weiblicher. Man kann eigentlich nur eine Frau sein, um diesen Grundhorror, dass da in deinem Körper was passiert und irgendwie eine befruchtete Eizelle dann unbefruchtete Eizelle so abgestoßen wird mit der Blutung und dieses Abstoßen von etwas ist genau diese Parallelwelt, ja. All das, was unangenehm ist und so untenrum ist, das ist in dieser Welt, in dieses Monster abgeschoben. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend und tolle Theorie. Jetzt bin ich ein Mann und habe mit diesen entsprechenden Problemen gar nichts zu tun. Und müsste jetzt eigentlich dann mit die weibliche Sicht darauf, die ist natürlich dann auch von weiblicher Sicht auch in diesen als Theorie mit reingekommen, hat für mich wirklich auch eine ganz, also es gibt eine Verbindung zwischen dem Monster und der Eleven, die leben in derselben Welt, also man kann quasi sagen, psychoanalytisch ist es eine Abscheidung, ja, des Selbst und dieses Ungewollte des eigenen Körpers kannst du nur als Monster darstellen und dann hat es auch noch dieses vaginöse Gesicht, ja, das quasi sexualisiert ist als, ja, als das Böse. Und von daher müsste man mal so Filme wie von Lynch, Lost Highway und Mulholland Drive sich mal angucken, wo ja quasi die männliche Sicht dieser Dinge dargestellt werden. Oder Sam Raimi ist ja auch so ein Horrormensch gewesen. Ne? Mm. Ich weiß nicht, was er hatte, Tanz der Teufel oder sowas. Hat so krasse Splatter-Movies gemacht und hat dann ja später Spider-Man gemacht. Und ich fand eigentlich das Lustigste an seiner Spider-Man-Geschichte ist, dass er doch so ein dass ständig so ein Ejakulat aus dieser Drüse rauskam. Jetzt würde ich mal sagen, das ist gewissermaßen popkulturell oder das genaue Pendant. Also The Web of Spider-Man ist es quasi so ein wahnsinniges Netz von Spermaspuren des Spider-Man, alias Peter Parker, über die gesamte Stadt legt, ja.
Ja.
Und er wird kein Monster, sondern er wird eben dieser Spider-Man, der quasi seine Potenz, also die männliche Potenz gewissermaßen auch abscheidet, ja, aber in so einen typisch Mann natürlich in eine Superheldenfigur überführt. So habe ich damals den Sam Raimi in Spider-Man 1 gesehen und habe herzlich gelacht und so würde ich jetzt sagen, ist Stranger Things dann quasi das weibliche Pendant zu einer solchen Lesart.
Ja. Es bleibt ja auch offen. Also zum einen ist es wieder so eine Serie, die könnte jetzt auch nach dieser einen Staffel zu Ende sein. Klar, mit sehr offen, vielen offenen Fragen, aber das Monster zum Beispiel sieht man also nie eindeutig. Also wenn du jetzt mal einfach so zeichnen, weil das Monster aus Stranger Things, die, ich glaube, die wenigsten werden irgendwie, also so ein bisschen Kopf und die Statur und so, aber man sieht es zum Schluss so ein, zwei Mal und kriegt, also wenn man so sehr gebannt zuguckt, dann kriegt man schon so einen Schreck, wenn man so, okay, was war das gerade? Weil es dann doch unerwartet aussieht und ja, was die Herkunft des Monsters und auch dieser Welt angeht, mutmaßt man halt nur als Zuschauer, okay, das die war die Welt schon vorher da, wenn ja, hat offensichtlich dieses Institut da irgendwas gefunden und also auf jeden Fall ist irgendwie das Institut auch dafür so ein bisschen mitschuldig, dass das da alles so ein bisschen passiert. Scheint es zumindest so und
also man könnte es ja wirklich konsequent sogar in dieser Abscheidungstheorie sagen, dass die Spiegel oder diese The Upside Down, ja, das wird dann mal dadurch dargestellt, dass sie das Dungeons and Dragons Board dann einfach umdrehen, ne? So, um eine ganz klare Bildmetapher für das ja Mystery-artige darzubringen. Es könnte doch einfach sein, dass das ihre psychogenetische Supermutantenhaftigkeit quasi den Umkreis von 30 Kilometern oder so oder von 5 Kilometern diese Dimension erschafft.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt, dass sie halt im Zuge dieser ja, Gefangenschaft Experimente da sich quasi abreagiert und wie du sagst, die Welt und dieses Wesen geschaffen hat.
Ist dann ja auch wieder Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja, so ein bisschen.
Stimmt, ja.
Ja, was die sexuelle Aufladung, ich meine, das Alien von Giga ist natürlich auch mit seinen quasi gegenläufigen Fellatio-Sprung, wo quasi der Penis nochmal dem Maul nochmal so rausspringt. also ich meine, dass das Alien zum Beispiel also sexuell aufgeladen ist, das glaube ich wird, da muss man kein Fan von versponnenen Psychoanalysen und tiefen hermeneutischen Freud-Exegesen sein, um das mitzubekommen. Und ich habe jetzt quasi nochmal in Vorbereitung so ein bisschen mich umgehört hinsichtlich Stranger Things und bin eben auf diese Theorie gestoßen, die ich wirklich sehr fruchtbar finde. Und wenn man die weiter verfolgen würde, und es ist ganz lustig, weil man sich fragt, hat so eine spezifisch aus einer weiblichen Sicht heraus entwickeltes Horroruniversum, kann das von zwei Kerlen, von zwei Typen entwickelt worden sein, oder ist es quasi nur eine Lesart, die wie meine Trump-Lesart gerechtfertigt, weil ein Werk ist offen für Interpretation, du kannst als Autor irgendwie ein großes Tor machen und sagen, da geh rein, aber ein Werk hat so viele andere Öffnungen, andere Perspektiven, auf die man in ein Werk eintreten kann, das kann ein Autor nicht jeweils immer wissen. Und aber unter den Bedingungen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man diesen Faden einfach weiterspinnt.
Ja, es kommt, wie gesagt, Ende Oktober die zweite Staffel.
Ja, weil bisher hatte ich nämlich überhaupt kein Gefühl, wie soll denn das jetzt weitergehen? Also ich hatte, was soll denn jetzt kommen? Also mich hatte für mich war das eine abgeschlossene Sache. Und alles, was jetzt kommt, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird's schwierig, weil die Kinder wachsen ganz, ganz schnell. Das heißt, alles waren vorher süß oder interessant. Jetzt kommen die in die Pubertät und alles ändert sich. Und also, wenn sie schlau sind, arbeiten sie dann auch wirklich gut mit den Veränderungen und passen gewissermaßen das Drehbuch an. Das heißt, die ändern sich. Also das Coming of Age werden wir miterleben. Ich habe bisher noch keine Geschichte gesehen, aber mit dieser psychoanalytischen Deutung und dass man halt sagen würde, okay, diese gesamte Upside Down ist gewissermaßen ein Ausdruck dieses Stresses, den die Eleven erleidet, weil sie keine normale Sozialisation hat und auch mit ihrem Erwachsenwerden und ihren körperlichen Funktionen in einer Weise ja einkapselt und gewissermaßen abschiebt, ja, in eine andere Dimension, dann, die aber quasi wieder rückschlägt auf die Welt, die ihr das antut, dann könnte das ganz spannend werden.
Ja, was ich noch sagen wollte,
Sie haben im August diesen Jahres auch bekannt gegeben, dass es eine dritte Staffel geben wird und dass auch noch eine vierte kommt und dass nach der vierten aber Schluss ist. Sprich, jetzt kann man sich dann in seinen Überlegungen vorstellen, was kommt jetzt da in weiteren drei Staffeln noch. Gegen Ende der ersten war jetzt erstmal offen, okay, da mit dem Sheriff und der Tochter, da war ja auch irgendwas komisch und auch noch nicht alles geklärt. Da gibt es die eine Szene, wo er noch in ein Auto noch dazu steigt und ich hab's so gesehen und denk so, okay, hab ich jetzt noch ein paar Fragen, Herr Lehrer? Eleven kann man, glaube ich, an der Stelle sagen, kann man sich auch ausmalen, hat das überlebt oder lebt in irgendeiner Art und Weise noch. Sie sehen ja auch, dass sie vom Sheriff diese Nahrung hingestellt bekommt, diese Kekse und diese Waffeln, die sie später mal geklaut hat im Supermarkt. Und ja, du sagst, ist jetzt die Frage, wie gehen sie weiter vor? Vielleicht gucken sie auch mal so ein bisschen, was sind denn so die Theorien im Netz? Vielleicht geht man da auch auf insgeheim so ein bisschen ein. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht.
Ja, auf jeden Fall auch jetzt nochmal danke für die Einladung. Ich hatte bisher gar nicht so drauf Lust gehabt, mir die zweite Staffel anzugucken, aber unter diesen aktuellen neuen Erkenntnissen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch mehr drin ist. Und ja, werde mir das in jedem Fall dann anschauen und mein Netflix-Abo nicht schon im Oktober kündigen.
Da kommen auch noch ganz andere tolle Sachen. Also kann man ja mal nebenbei noch erwähnen für Leute, die auch noch immer überlegen sind, oh, Netflix, lege ich mir das zu. Gibt's jetzt unter anderem auch die neue Star Trek-Serie, wöchentlicher neue Folgen. Die Star Wars-Filme erscheinen im Oktober auf Netflix, bis auf Episode 4. Da gibt's irgendwie Fox noch die Ausstrahlungsrechte. Und unseren Partnern-Serien auch noch was. Die Duffer-Brüder haben übrigens auch vorher schon was so in die Richtung Mystery gemacht, nämlich Wainward Pines. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Akku ist noch soweit. Oder Wayward Pines, genau. Auch eine Mystery-Krimi-Serie. Die von Fox. Hab's aber auch nur bisher von mal gehört, selber gesehen nicht. Und ja, dann würde ich mich auch bei dir bedanken für deine Zeit.
Ja, danke schön für die Einladung.
Und vielen Dank an die Seabase für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Ja, genau, ist echt toll hier.
Hier in einem schönen, ruhigen Studio. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt ja selber mal in die Kommentare vielleicht schreiben oder per Twitter an mich @MaxSnyder oder @GregorSedlak, was ihr denn zu den Theorien sagt, ob ihr eine eigene habt und ja, was ihr vielleicht von der zweiten Staffel erwartet. Dann sage ich tschüss und bis zur nächsten Folge.
Ciao.